Hast du das gesehen, Cedric?
Nee, warum hast du?
Na, das Fliege. Hast du nicht gesehen?
Nein.
Ja.
Ich habe nur schnurstracks gerade ausgeguckt.
Das ist eines deiner Lieblingswörter, schnurstracks. Es muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verspreche direkt zu Beginn der Sendung.
Ihr habt letzte Woche auch ein, zwei sehr schöne Worte gerade am Anfang gefunden. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Rumdrömmeln? Nee. Irgendwie sowas, Kevin und du. Habe ich gestern in der Vorbereitung des heutigen Podcasts, habe ich den von letzter Woche noch gehört, beim Joggen.
Das ist ja auch nur 90 Minuten lang gewesen. Ich glaube nicht, dass du so lange unterwegs gewesen bist.
Ich habe es nur ungefähr
bis zur Hälfte geschafft.
Du Schlawiner. Ja.
Du Halunke. Dieses Wort wird nämlich auch den Hörerfragen genutzt. Fantastisch. Servus Cedric, du warst im Urlaub.
Mhm.
Wo warst du denn?
Ich war erst ein paar Tage zu Hause, weil noch diverses anstand. Und dann war ich noch in Utrecht. Das war schön. Da war sehr sommerlich.
Oh, das ist gut.
Ja, das ist wirklich gut. Macht ganz viel aus.
Was ist denn diverses?
Wenn man es in den Tagen davor...
Ja, unterschiedlich ist, ich weiß.
Ja, ich habe zum Beispiel am Geburtstag meines Vaters mit meinem Vater und meinem Freund eine Hafenrundfahrt gemacht in Dortmund. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass das möglich ist.
Dortmund hat einen Hafen.
Ja, aber dass da auch so Feierabendrundfahrten gibt bei einem Bier. Fährst du dann da so durch diesen ganzen Industriehafen? Das war echt schön und entspannt, kann ich jedem empfehlen. Da fährt man auf der Santa Monica.
Ah.
Ein kleines Ausflugsschiff.
Okay, auf der Heiligen Monika.
Ja.
Ja,
war
ja,
schön. Genau. Das war super. Da startest du dann irgendwie in einer Speicherstraße da am Hafengelände und schipperst da, was war es, knapp 2 Stunden sind wir, glaube ich, durch die Gegend gekondelt. Dabei 1, 2 Hopfenkaltschalen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich war letzte Woche mit dem Kollegen David Döring in Berlin.
Ich hab's gesehen. Glückwunsch.
Ja, danke. Und das war auch schick da auf der Spree, muss ich sagen, auf so einem Boot. Mit Buffet und allem drum und dran. Da haben wir uns gegönnt, ja. David Döring hat sich so gegönnt, dass er jetzt mit Corona infiziert ist.
Ja, ja. Verdammte Axt, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, jetzt weiß es.
Gute Besserung.
Ja, ich weiß saß natürlich mit ihm im Auto und sitze jetzt hier neben dir.
Schön.
Aber ich habe keinerlei Symptome,
kann ich dazu sagen. Das ist gut, ich hoffe, du bist auch negativ.
Nada.
Ich hatte es ja schon, aber ich kenne auch jemanden, der in 3 Monaten es 2-mal gekriegt hat. Also drücken wir uns die Daumen, dass wir weiter leer ausgehen.
Ja, ich glaube... Ich habe noch von letztem Jahr so viele Antikörper, auch wenn es eine andere Variante war.
Du bist ein einziger Antikörper.
Mein Körper ist anti, auf jeden Fall. So viel kann ich ja sagen. Da muss ich dringend nochmal was tun. Ja, war wirklich ganz nett auf der Spree, muss ich sagen. Jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen Angst. Also jetzt auch am Wochenende war ich ja noch in Budapest. Mhm. Auch eine schöne Stadt. Und dass da nicht noch was passiert ist irgendwie, dass sich die Leute da gefühlt infiziert haben. Eigentlich sollte ich morgen nach Rom, steht auf der Kippe.
Das ist bitter.
Ja, also eigentlich schon abgesagt. Bitter, wirklich bitter. Hatte ich mich durchaus drauf gefreut, kann ich sagen. Ja.
Das glaube ich.
Was mache ich jetzt?
Santa Monica vielleicht?
Nee, ich denke nicht. Ist keine gute Alternative.
Oder Utrecht.
Muss ich nachholen.
Ja.
Hilft nichts.
Rom läuft nicht weg.
Ja.
Aber du musst ja die Zeit dafür finden.
Weißt du, wann Rom gegründet wurde? 753 vor Christus. Oder nach, ich weiß es nicht. Sag du es mir. Nein, 753, Rom kroch aus dem Ei.
Ach, guck. Du bist doch der Italien-Experte unter uns.
Ja, aber das habe ich nicht gelernt, weil ich Italien-Experte bin, sondern in der Schule.
Lateinunterricht oder?
Nein, Geschichte.
Geschichte.
333, Keilerei bei Issos.
Mein Gott. Du bist also wirklich sattelfest, was viele Themen angeht. Das
ich glaube, 49 war irgendwas Schlacht beim Marathon oder so.
Marathon ist auch?
Marathon in Griechenland,
ja,
gibt's, oder?
Ja, Griechenland. Ich war jetzt gerade bei Rom. Griechenland ist ja schon nochmal...
Oder war das eine Schlacht? Ich weiß es gar nicht.
Ecken
auf jeden Fall gab es auch diesen Typen, der von X nach Marathon gegangen ist. Und diese Strecke ist 41,92 oder sowas Kilometer lang. Und deswegen...
Heißt der Marathon Marathon.
So sieht's aus. Mhm. Vielleicht sind es auch 41,93. Liebe Kritiker, haltet euch bitte zurück.
Du wirst es nie wissen, weil du es nie laufen wirst, oder? Also höchstens gehen. Und das wäre auch schon sehr ambitioniert.
Oh, 41,92 Kilometer gehen. Überleg mal, die laufen das in, keine Ahnung, 2,5 Stunden oder
die
so
im Schnitt? Guten,
ja. Die richtig guten?
Ja.
Das heißt, die schlechten 4?
Ja, schlecht würde ich das auch noch nicht nennen.
Ja, also Glückwunsch. Ich würde es nie in 4 schaffen. Bedeutet, wenn ich das gehe, 12 Stunden Minimum. Also zwischendurch kann ich ja ein bisschen schneller machen. Oder ich schnapp mir irgendwie einen E-Roller.
Ja. Das wird dann aber auch teuer bei der Distanz.
Hast du das schon mal benutzt, dieses Zeug?
Tatsächlich nicht. Aber ich hörte, du musst ja immer so eine Aktivierungsgebühr zahlen, glaube ich,
oder? Ja, was? Kann sein,
und
ja.
Und dann zahlst du doch minutenweise, oder?
Ich wollte das in Rom ausprobieren. Weil sich das da natürlich auch sehr lohnen kann.
Ja, okay.
Muss man nur gucken, wo man herfährt, weil das natürlich mit dem Verkehr da ein bisschen schwieriger ist. 5 Minuten sind rum, komm, wir können anfangen. Leute rasten sonst aus.
Nein, machen wir.
Isst du gerne Käse?
Ja.
Also geht so, oder
was? Ja, also ich habe früher gar keinen Käse, bis vor 10, 11 Jahren praktisch gar keinen Käse gegessen, nur Frischkäse. Dann fing das irgendwie an. Mittlerweile mag ich auch Feta, Mozzarella, dieses ganze Gedöns. Aber wenn es so in die Richtung so Blauschimmelkäse, Camembert und sowas geht, das finde ich alles ehrlich gesagt ziemlich fies. Und wenn die dann so extrem riechen, dann kriege ich es auch nicht weder durch den Hals noch in den Mund. Das ist dann ekelhaft.
Weißt du, dass ich keinen Mozzarella mochte, bis ich nach Italien gezogen bin?
Und das, obwohl du so aussiehst vom Hauttyp?
Ja, absolut. Ja, mochte ich überhaupt nicht.
Warum?
Weil der hier ja auch nur teilweise schmeckt.
Ja gut, da mag es große Unterschiede geben. Weißt du, was richtig gut ist, wenn du Nudeln mit Tomatensauce isst und dann kleine Stücke Mozzarella da untermengen, wenn die leicht warm ist?
Weißt du, was auch gut das geht?
Mega.
Wenn du die Nudeln und die Tomatensauce weglässt und nur der Mozzarella isst.
Okay.
Crema gut, die Balsamico drauf und sowas.
Bitte was auf?
Crema die Balsamico.
Ah, oh, ja.
Kennst du doch, oder?
Ja, ja, du hast einen feinen Gaumen, das weiß ich.
Ja, ist sehr, sehr lecker. Und am besten Mozzarella di Bufala. Ist nochmal fetter, aber interessiert mich nicht.
Ja, aber da kommt es dann auch drauf an. Ich meine, Fett ist ja Geschmacksträger.
Ja,
das eben. Macht dann halt was aus.
Ja, das macht sehr viel aus. Und schmeckt halt auch richtig geil. Mag aber nicht jeder. Mag auch nicht jeder vegane Mettwurst.
So.
Das war der Skandal der Vorwoche. Nicht Robert Lewandowski. Nein, wobei Robert Lewandowski, weißt du, geht mir ja richtig auf den Sack.
Nein, soll ich? Warum?
Was hat er denn? Was will er eigentlich? Der FC doch Bayern München, also auch nicht mein Lieblingsverein, kann ich an der Stelle offen zugeben. Der FC Bayern München hat ihm jahrelang irgendwelche, ich will nicht sagen C-Klasse-Stürmer zur Seite gestellt, damit er auch ja in jedem Spiel unangefochten 90 Minuten durchspielen kann. Alter Claudio Pizarro, Sandro Wagner, Erik-Maxim Choupo-Moting. Also wirklich, alles wurde getan dafür, dass Robert Lewandowski immer zufrieden ist. Jetzt bietet man ihm, wie allen anderen Spielern in dem Alter beim FC Bayern München, seit jeher übrigens, also seit vielen Jahren, war damals so mit Robben und Ribéry und jetzt mit Müller und Neuer auch, bietet man ihm einen Jahresvertrag an und ich würde behaupten, er verdient dann nicht weniger als vorher.
Vermutlich.
Und trotzdem sagt er, ah, ich sterbe hier, keine Emotionen mehr, ich brauche was Neues. Will der mich verarschen?
Ja, die Frage ist, wie viel Emotion war vorher da, ne? Er hat ja auch gesagt, irgendwie, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dass jetzt irgendwie die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben sei. Ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt.
Findest du das richtig, dass sich ein Verein Gedanken macht, irgendwann mal einen Nachfolger verpflichten zu müssen?
Ja, selbstverständlich, dass ist eine Verpflichtung des Vereins, wenn er das Level halten will. Also es würde jeder Kreisliga-Verein vermutlich sogar so machen.
Dann nochmal die Frage, was will er?
Ich bin nicht Robert Lewandowski, Sascha, ich weiß es nicht. Aber ich sag mal, der war doch damals eigentlich auch schon längst, wenn da nicht die Bayern dazwischen gehauen hätten, wäre der schon bei Real Madrid gewesen.
Und jetzt will er plötzlich zum FC Barcelona.
Ja, Robert Lewandowski ist ja jetzt auch keiner, der sich komplett mit seinem Verein identifiziert. Der denkt in erster Linie an sich und ja, das zieht er jetzt auch durch.
Boah, geht mir das auf den Sack, wirklich.
Ja.
Ich kann es nicht nachvollziehen. Jetzt hat er ja diesen Berater, 78-jähriger Israeli, könnte mittlerweile auch 79 sein. Ich weiß es nicht, weil so lange köchelt das Thema nämlich schon. Und der will ja auf seine alten Tage auch nochmal ein bisschen Handgeld mitnehmen.
Ja. Aber ich meine immer, also ich frage mich immer, der war ja schon bei Bayern der Spitzenverdiener. Der verdient so viel Kohle, musst du das jetzt noch machen? Also ist das jetzt wirklich deine Prämisse?
Spiel doch noch 2 Jahre bei den Bayern und schnapp dir den ewigen Bundesliga-Torrekord.
Und du wirst ja jetzt, also so geil ist Barcelona jetzt auch nicht aufgestellt, ne? Also sportlich, wenn jetzt argumentieren würde, ich will nochmal die Champions League gewinnen.
Nicht mal Eintracht Frankfurt geschlagen.
Also ich meine, das kann kein Argument sein, zu sagen, ich habe da eine sportlich bessere Perspektive oder ich will es nochmal wissen. Wundert mich tatsächlich auch ein bisschen, aber keine Ahnung, was da intern...
Und weißt du was? Kalle Rummenigge, auch nicht mein Best Buddy, hat sich doch sowas von eingesetzt, damit in dem einen Jahr noch die Weltfußballerwahl unbedingt stattfindet. sollte ja abgesagt werden, warum auch immer, weil gespielt wurde ja. Also von daher habe ich es jetzt auch nicht verstanden. Und dann wird der Robert auch noch Weltfußballer, weil sich der Kalle so eingesetzt hat. Und dann hat er trotzdem was zu kacken. Also ich habe kein Verständnis. Wie du merkst, habe ich kein Verständnis.
Ich merke das. Ne? Fehlende Wertschätzung seitens des Spielers gegenüber dem Club.
Ich finde, ja, sie tun sich da beide nichts. Vielleicht. Hm? Aber im Endeffekt, er hat Vertrag, was grammatikalisch übrigens völlig falsch ist, aber er hat Vertrag. Mhm. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Was glaubst du? Kurzer Tipp an der Stelle.
Ja, ganz tatsächlich schwierig, wenn sie ihn jetzt wirklich gegen seinen Willen halten. Andererseits ist er schon ja eigentlich top professionell. Also ich glaube eigentlich, dass der FC Bayern da, also du sagst gerade zu Recht, er hat einen Vertrag. Ich denke, der FC Bayern wird sich da durchsetzen und dann mit Robert Lewandowski tun können, was er will. Andererseits weißt du nicht, was dann da jetzt im Hintergrund da schon rumwabert. Könnte natürlich auch so eine Saison komplett beeinflussen, wenn du dann so eine launenhafte Diva vorne hast. Ja, schwierig das abzuschätzen jetzt ehrlich gesagt. Ich glaube, damit hat der FC Bayern so auch nicht unbedingt gerechnet. Ist auch tatsächlich irgendwie hausgemacht, wo man sich denkt, wo kommt das jetzt plötzlich her? Was soll das jetzt?
Brazzo?
Gute Frage.
Habe ich jetzt mal so in den Raum geworfen. Ich bin nicht wohl sagen, komplett von ihm überzeugt.
Da würde ich dir zustimmen.
Probleme in der Kommunikation.
Ja.
Aber weißt du, was auch ein Aufregerthema ist? Spätestens jetzt nach mehr als 11 Minuten, dass wir immer noch nicht über Borussia Dortmund gesprochen haben. Los da wird es einige geben, die sich komplett aufregen.
Ja, aber ich meine, Robert Lewandowski hat ja durchaus einen Bezug nach Dortmund insofern, glaube ich.
Ist okay, ja?
Ist, finde ich, legitim, darüber zu sprechen.
Ja, gut, alles klar. Ich wollte mich halt nur aufregen. Merkt nachdem man. Mein Kurztrip abgesagt wird, musste ich mich kurz aufregen, irgendwie alles rauslassen. Und jetzt kommen wir zu einem, der eventuell auch geht. Enrico Maaßen. Jetzt ja. Regen sich die Leute übrigens auch wieder auf. Warum sprechen wir nicht über die Profis? Aber wir müssen erst über Enrico Maaßen sprechen. Gleich kommen wir zu den Profis. Beruhigt euch, liebe Leute.
Ist das wirklich so, dass alle in Wallung kommen? Ich weiß gar nicht.
Ja, weißt du, was bei YouTube letzte Woche los war?
Ich habe nicht, hab's nicht gelesen.
Das solltest du dir nochmal ansehen. Nee, die vegane Mettwurst war nicht das Problem. Da habe ich eine Formulierung genutzt, die für Diskussionen sorgte. Und ich meinte es überhaupt nicht böse.
Ich werde das nachrecherchieren.
Ja, solltest du auf jeden Fall. Möchte ich übrigens hier an der Stelle nochmal betonen. Man kann unterschiedliche Begriffe wählen. Respekt ist immer das Wichtigste. Den habe ich und für mich sind alle gleich. Du wirst es merken, wenn du es liest.
Jetzt bin ich gespannt.
Oh, wann
kam das denn
wie am Anfang? Wie ein Flitzebogen.
Ich habe jetzt zwischendurch. So bis so Minute 54 oder so habe ich von letzter Woche gehört.
Ja, will ich jetzt an der Stelle nicht weiter vertiefen.
Okay.
Aber Fakt ist, wir sprechen jetzt über Enrico Maaßen. Mhm. So. Der Mann möchte zum FC Augsburg. Vor der Aufzeichnung sage ich zu dir, pass mal auf, Cedric, das finde ich nicht clever. Er sollte, wenn er geht, lieber zu einem ambitionierten Zweitligisten gehen und nicht zu einem Erstligisten, der jedes Jahr gegen den Abstieg spielt. Weil das kann ganz schnell in die Hose gehen und dann ist er da nach einem halben Jahr weg, weil es nicht funktioniert hat. Bei einem ambitionierten Zweitligisten verpasst du vielleicht mal das Zielaufstieg oder du wirst nur Achter anstatt Fünfter, aber du bist nicht sofort den Job los.
Die Frage ist ja, wie definierst du jetzt ambitioniert? Wenn ich jetzt, das habe ich ja auch eben gesagt, an den VfL Bochum denke, vor 2 Jahren, als Ismail Atalan da angefangen hat, groß gefeiert als Lotter-Pokalheld und so, der sollte ja aufsteigen mit der Mannschaft, hat er auch nicht gepackt. Und dann war er auch ganz schnell weg. Und dann war er, glaube ich, in Halle wieder, ne? Oder nochmal in Lotte. Ja, es ist natürlich ein Risiko, wenn Enrico Maaßen dahin geht. Du hast gerade übrigens gesagt, der will dahin. Das wissen wir nicht hundertprozentig, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er es tut. Andererseits, wenn man ein Angebot aus der ersten Bundesliga erhält, da muss man sich das natürlich schon überlegen, ob man das wahrnimmt. Und er ist ambitioniert, er will sicherlich den nächsten Schritt gehen, dass der jetzt so schnell kommt und dann gleich von der dritten in die erste Liga springen könnte, ist natürlich ein Wagnis, ist aber natürlich auch letztlich Ausweis seiner Arbeit. Ne? Also die wird durchaus wahrgenommen. Und so wie wir gehört haben, soll er schon tatsächlich nach dem Weinziel aus da schon relativ früh der Name gefallen sein. Also nicht, er ist irgendwie die Nummer 4, 5, 6, 7 auf der Liste. Also man hat ihn offensichtlich irgendwie schon auf der so ein bisschen länger auf der Liste gehabt und ja, ist die Frage, ob er das jetzt macht und ob sich die Vereine einigen können. Wie es dann auch bei der U23 beim BVB weitergeht. Die sollen ja eigentlich nächste Woche schon wieder ins Training starten. Das ist natürlich wirklich echt ein Brett und sicherlich dann auch eine Hypothek. Zumal du ja die ganze Kaderplanung auch darauf ausgerichtet hast. Du hast einen Trainer, der hat gewisse Vorstellungen. Du hast Leute geholt, du hast Leute abgegeben. Du hast vielleicht auch Spielern abgesagt, weil die sagen, ja, es passt nicht zu dem, was der Trainer sich vorstellt. Und jetzt musst du dann gegebenenfalls einen neuen Trainer verpflichten innerhalb von einer Woche oder 10 Tagen oder so. Das ist schon nicht ohne. Und ich meine, die U23 spielt immerhin dritte Liga, da reden wir auch über Profifußball. Das ist ambitioniert. Ich glaube, da hat der BVB noch einiges, also das sind noch ein paar Dominosteine, die dann noch kippen, was sich so nach sich zieht.
War das nur ein Burgfrieden für ein paar Wochen, das Maaßen dann stillgehalten hat?
Das weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich nicht. Ich denke ja, dass das Interesse tatsächlich jetzt nochmal sehr konkret geworden ist. Es wurde ja tatsächlich vor 2-3 Wochen schon mal vermeldet, der FC Augsburg könnte Interesse haben. Dann hieß es plötzlich Arminia Bielefeld, dann war die Spielvereinigung Greuther Fürth da. Also es waren wohl einige tatsächlich Bundesligisten oder Zweitligisten an ihm interessiert. Aber da hatte ich auch noch mit Ingo Preuß drüber gesprochen und ich habe mir angerufen und gesagt, wie sieht's aus hier? Wir hören jetzt das und das und das. Er wird mit allen möglichen Namen in Verbindung gebracht. Er sagt, nee, wir haben uns vereinbart, wir arbeiten noch eine Saison zusammen und davon geht er aus. Und er hätte auch keinen Nachfolger in der Pipeline. Gut, jetzt kommt das natürlich dann knüppeldick, wenn es so kommt.
Weil man ja auch da gucken muss, wer ist überhaupt frei. Also absolut. Das ist das größte Problem. Das kann man nicht mal eben so regeln. Man kann ja auch in der dritten Liga jetzt nicht für einen Trainer eine Ablösesumme bezahlen. Und man würde ja dann auch einem anderen Verein, der auch gefühlt nächste Woche wieder in die Vorbereitung startet, den Trainer wegnehmen. Ja. Sehr, sehr schwierig. Mike Thulberg war schon mal Trainer der zweiten Mannschaft. Man hat sich bewusst dazu entschieden, ihn die U19 trainieren zu lassen. Und wenn man sieht, wie er das macht, dann kann man nur sagen, die Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Mhm. Man könnte ihn natürlich wieder hochziehen, zumal ja einige der U19-Spieler auch in der U23 landen werden. Trotzdem habe ich so das Gefühl, Thulberg, und du hast ja einige Male schon mit ihm gesprochen, geht in dem aktuellen Job relativ auf.
Absolut. Ich glaube auch nicht, dass sie den jetzt hochziehen würden, wenn es jetzt so käme. Weil dann machst du dir ja bei der U19 wieder die Baustelle auf. Und die ist ja auch, wie wir die gerade dieser Saison gesehen haben, total wichtig eben als Talenteschmiede und für die Ausbildung. Das ist der entscheidende Schritt vom Seniorenfußball. Und da solltest du natürlich auch möglichst viel Manpower und Kompetenz und Qualität investieren. Und da muss man noch dazu sagen, Sebastian Gebhardt, der Trainer der U17, rückt ja jetzt als Co-Trainer auf. Das heißt, da hast du auch noch eine Baustelle und so würde das sich immer weiterziehen. Und ich weiß nicht, ob du nicht dann lieber sagst, okay, dann machen wir halt bei der U23 eine neue Lösung, anstatt dass du jetzt alle noch einen weiterschiebst und dir noch eine Verkettung von neuen. Also du musst ja dann immer jeweils nochmal wieder. Thulberg wäre ja dann raus aus der U19 und wiederum neu bei der U23. Dafür müsstest du wieder den nächsten bei der U19 suchen. Damit tust du dir, glaube ich, keinen Gefallen. Da kannst du es lieber lassen, die Planung erstmal so, wie sie ist und dann noch einen neuen für die U23 finden.
Hättest du jetzt jemanden im Kopf?
Vielleicht, mal gucken. Das müssen wir noch redaktionsintern besprechen. Nein, das können wir jetzt nicht hier.
Was?
Nein. Müssen wir nochmal. Könnt ihr bei uns nachlesen, wenn es soweit ist.
Wann denn?
Vielleicht schon, wann erscheint der Podcast? Vielleicht heute, vielleicht morgen. Im Laufe der Woche würde ich mal behaupten.
Ja, wird auch Zeit.
Ne? Ja, wir wissen aber noch gar nicht, ob Enrico Maaßen wirklich geht. Ne? Vielleicht bleibt er ja auch.
Kannst du dir das jetzt noch vorstellen?
Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, aber ein Szenario wäre natürlich, dass das Ganze von Augsburg nur genutzt wird, weil sie eigentlich jemand anderen wollen, keine Ahnung, um da irgendwie, ja weiß ich nicht, kann ja alles sein.
Immer diese Scharmütze finde ich ganz schlimm. Das Wort magst du, ne? Ja, wusste ich. Habe ich an deinem Blick sofort erkannt. Ja, Enrico Maaßen. Mal sehen, was er macht.
Dabei wollten wir eigentlich noch vor der Saison einen Podcast mit ihm aufnehmen, ne?
Nee.
Letztes Jahr. Wolltest du nicht, weil du im Urlaub warst.
Ja.
Ja, aber so in der Vorbereitungsphase so.
Nee, das hätte nicht mehr geklappt. Ja, zeitlich. Wann geht denn die Saison in der dritten Liga los?
Die Saison geht tatsächlich 22. Juli wieder los.
22. Juli, das hätte ich zeitlich geschafft.
Siehst du? Tatsächlich. Dabei haben wir da noch von gesprochen vor einiger Zeit.
Und dann ist da auch noch Badra Gatz und all so ein Kram. Da ist noch gut was los jetzt.
Ja, also gefühlt ist die Saison ja noch gar nicht vorbei und sie fängt nächste Woche und übernächste Woche bei den Profis schon wieder an. Das ist schon echt. Ja, was haben wir denn jetzt? Heute haben wir den 8., 9.?
8. Juni.
Es geht ruckzuck. Ja, also gefühlt ist sie noch nicht vorbei, da geht sie schon wieder los. Das ist Wahnsinn.
Ich finde das irgendwie nicht gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir haben Sondersendungen ja geplant. Läuft nicht immer so rund mit den Gästen, die wir gerne dabei hätten, weil die sind teilweise natürlich im Urlaub. Oh, blöd. Jetzt arbeiten wir da dran. Das Spezial WM90, das werden wir wahrscheinlich verschieben und fokussieren uns aktuell auf das Double 2012 und 25 Jahre Champions League Sieg. Ja, ich weiß, das exakte Jubiläum ist schon vorbei, aber wir brauchen natürlich ein bisschen Material für meinen Urlaub, der wahrscheinlich nicht stattfindet. Ah.
Ach, über den Champions League Sieg kann man ja auch mit nicht dem exakten Datum gut nochmal sprechen.
Ja, das denke ich auch. Von daher sollte das kein Problem sein. Peter Hermann. Guter Typ? Was sagst du?
Schon, ja. Ich war erst erstaunt, als der Name so viel im Zusammenhang. Ich dachte, der passt ja jetzt gar nicht so. Also Gebhardt war ja schon Edin Terzic Assistent und vom Alter passen die ja auch gut zusammen. Und dann Peter Hermann, irgendwie 70 Jahre alt. Hab ich erst gestutzt, aber wenn man so ein bisschen weiß, die Idee dahinter, dass Edin Terzic von sich aus gesagt hat, den würde ich gerne haben und man hat sich in Dortmund sehr kundig gemacht und das eben, man weiß, dass er ein total loyaler Co-Trainer ist, der auch einfach Co-Trainer sein möchte, der einfach Arbeit auf dem Trainingsplatz verrichten möchte, ist das ja gar nicht so schlecht. Er hat ja unfassbare Erfahrung von, ich glaube, 1000 Spielen im Profifußball oder in der Bundesliga und zweiten Liga, 200 Europapokalspiele. War fast immer Assistent und wo er war, war er auch erfolgreich und wird ja auch total geschätzt. Ne? Und klar gibt es jetzt die Leute, die sagen, ja, er war zuletzt bei Schalke und so, das geht doch nicht, aber er ist erstmal nur in Anführungszeichen dein Co-Trainer und der war kurz bei Schalke und ich glaube, der Typ, dem liegt einfach daran, guten, erfolgreichen Fußball zu spielen, eine Mannschaft zu entwickeln. Er soll ja auch, was das Training angeht, total auf der Höhe sein. Ist jetzt nicht nur ein Hütchenaufsteller, ne? Beileibe nicht. Und hat ja auch Hospitanzen in Italien und in Spanien gemacht und so. Das ist also wirklich ein akribischer Arbeiter. Gilt auch als natürliche Autorität, als jemand, der eine klare Ansprache hat an die Spieler. Ich glaube, das ist alles nicht verkehrt, so jemanden zu haben. Auch so einen erfahrenen Trainer zu haben, weil Edin Terzic ist noch kein erfahrener Trainer, das muss man ganz klar sagen. Und bei all dem glaube ich, dass er das Gespann Terzic-Gebhardt sehr gut ergänzt. Und das, glaube ich, echt ein guter Griff für den BVB ist. Jupp Heynckes hat damals auch, ja glaube ich, unter der Prämisse zugesagt bei den Bayern wieder, dass Peter Hermann der Co-Trainer wird. Sonst hätte er nicht wieder die Bayern übernommen. Ich finde, das sagt schon sehr viel aus.
Er war viele, viele Jahre bei Bayer Leverkusen, egal wer da Trainer war. Dann war er viele Jahre dort, wo Jupp Heynckes war. Unter anderem auch in Leverkusen, weil, dürfen wir nicht vergessen, Jupp Heynckes, bevor er dann zu den Bayern ist, um dort die Champions League zu gewinnen 2013, war Trainer bei Bayer Leverkusen. Mit Peter Hermann als Co-Trainer. Peter Hermann vor allem hat, wie du gerade gesagt hast, sehr, sehr viel Erfahrung. Und Erfahrung kann man einfach nicht kaufen in dem Sinne. Man kann das auch nicht mal eben kurz lernen. Man muss diese Erfahrung selber machen. Und du hast gesagt, er hat eine autoritäre Ansprache. Das ist sehr gut, weil Terzic könnte ja vielleicht eher so der Kumpeltyp sein, gleiche Generation, in Anführungsstrichen. Natürlich ist er noch ein bisschen älter als die Spieler. Also ich glaube, dieses Thema, diese Problematik in Anführungsstrichen hat man damit gelöst. Er war ja auch absoluter Wunschkandidat von Edin Terzic. Das ist natürlich dann auch sehr gut, dass man den bekommen konnte, den Terzic unbedingt haben wollte.
Ja, total. Also das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, ne? Ihn davon dann zu überzeugen. Er hat es ja auch nicht nötig zu sagen. Ich meine, er hat so viel erlebt in seinem Profifußball, er hätte jetzt auch sagen können, komm, jetzt haben wir mit Schalke einen Aufstieg geschafft, jetzt lass mich erstmal in Ruhe. Aber er hat offensichtlich Lust auf die Aufgabe und das ist natürlich auch eine gute Voraussetzung. Also finde ich gut, echt.
Ich bin auch, was das angeht, relativ begeistert. Sebastian Gebhardt ist natürlich nochmal ein Tacken jünger als Enrico Maaßen, wollte ich schon sagen. Das auch, glaube ich zumindest. Aber als Edin Terzic vor allem. Und von daher sollte das eigentlich kein Problem sein, oder?
Ich finde das eine gute Mischung einfach. Du hast halt diesen Stallgeruch, den du hast von Terzic und Gebhardt halt als BVB. Also richtige BVB-Jungs. Und du hast dann eben so einen Peter Hermann als loyalen, sehr erfahrenen Co-Trainer, der genau weiß, wie das Profi-Geschäft läuft. Und das ist echt, glaube ich, eine ganz gute Mischung.
Was du gesagt hast, er hat auch im Ausland nochmal hospitiert. Also der ist wirklich auf Zack. Das ist jetzt nicht so, weil man sagt, ja, der war jetzt nochmal kurz bei Schalke und sowas, dass der das mal gemacht hätte und die letzten 7, 8 Jahre vorher hat er nichts gemacht, weil er eben schon 70 Jahre alt ist. Aber ich finde das wirklich gut. Ich meine, der wohnt immer noch in Düsseldorf.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich meine, ich hätte das mal irgendwo gelesen.
Das ist jetzt, aber das stimmt. Ja, doch, das passt wohl. Das haben wir, hat, glaube ich, auch geschrieben, meine ich. Das, ja, ist ja eine Strecke, die man durchaus zurücklegen kann.
Aber pendeln ist anstrengend.
Er wird da eine Lösung finden für sich.
Kritik auf. Du pendelst ja auch immer, und zwar aus dem Kreuzviertel hier in die Redaktion.
Mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad. Endlich, ja. Ich bin heute aber mit dem Auto gekommen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Wetter hält.
Ja, denn du bist aber auch wirklich ein Mimöschen.
Ich habe aber auch immer noch einen schweren Rucksack.
Wir haben alle schwer zu tragen,
Sascha. Das ist richtig. Heute ganz besonders.
Ja.
Ja, also Peter Herrmann, wir sind begeistert. Kann man so festhalten.
Ja, finde ich gut.
Ja, sehr gut.
Guter Mann.
Dann haben wir das Thema auch geklärt und kommen zu den Hörerfragen. Und ein paar möchte ich direkt mal zusammenfassen. Weil ganz viele Fragen, was ist mit dem Stoßstürmer? Wer ist da der Favorit? Wir haben letzte Woche schon intensiv darüber gesprochen, als Kevin Pinnow an deiner Stelle saß. Deswegen will ich mir das nicht schenken, das ist nicht korrekt. Aber ich möchte auf jeden Fall da jetzt nicht zum 20. Mal irgendwie ins Detail gehen. Das wäre mir ein bisschen des Guten zu viel. Aber ich finde schon, dass wir da auch nochmal kurz drüber sprechen sollten. Sebastian Haller gilt als der Favorit. Den einen oder anderen hat man jetzt nicht bekommen. Logic beispielsweise geht zu Bayer Leverkusen. Fass das doch mal in ein paar Sätzen zusammen, damit wir da auch diese Thematik sozusagen abgefrühstückt haben.
Ja, also Hans-Joachim Watzke hat ja zuletzt gesagt, sie hätten 2, 3 interessante Kandidaten und würden da schon eine Lösung finden. Da würde ich mal drauf vertrauen, weil sie in den vergangenen Jahren immer bewiesen haben, dass sie guten Stürmer finden können. Er hat auch gesagt, Priorität muss es haben, dass derjenige Tore schießt. Deshalb glaube ich, dass sie keinen Greenhorn oder so holen werden, wenn es denn die Konstellation zulässt. Ich glaube nach wie vor, Haller ist der Wunschkandidat. Die Frage ist immer noch, kann man ihn finanzieren? Hugo Ekitike ist ja irgendwie offensichtlich bei Newcastle relativ weit gediehen. Logic hast du gerade angesprochen, den ich ja noch vor 4 Wochen oder so als meinen Favoriten gesehen hatte. Ist jetzt bei Leverkusen übrigens, glaube ich, ein guter Transfer, vor allem mit Patrick Schick zusammen. Die haben da echt ein gutes Sturmduo und 2 echt gute Stürmer. Dann wird ja zuletzt noch irgendwie Gianluca Scamacca von Sassuolo gespielt. 1,95 groß, richtig physischer Stürmer, 16 Tore in der Serie A gemacht. Ist die Frage, ob der finanzierbar wäre, der hat glaube ich noch Vertrag bis 2026, müsstest du auch schon ordentlich Geld hinlegen, zumal wenn die wissen,
ist aber Sassuolo.
Ja, und so. Ja.
Ist aber Sassuolo.
Genau.
Was hab ich gesagt? Sind die Spieler nicht so teuer.
Ja.
Du hast Sassuolo gesagt.
Sassuolo, ja. Wenn die wissen, der BVB kommt und die brauchen einen Haaland-Nachfolger. Ich weiß nicht, der Name wurde jetzt, ist ja zuletzt ein paar Mal gefallen. Reicht der da schon an Zusammenfassung? Ich persönlich hoffe nach wie vor auf Haller, weil ich glaube, der ist der ganz viel von dem verkörpert, was der BVB braucht. Und eine super Ergänzung zu dem darstellen würde, was der BVB offensiv schon hat. Und ich hoffe, das klappt.
Gianluca Scamacca?
Mhm. Du als Serie A-Experte?
Das ist nicht so schlecht. Ja. Sassuolo glänzt seit Jahren eigentlich damit, dass sie einige Tore schießen, aber immer ein bisschen mehr kassieren, aber trotzdem immer so 7., 8. werden.
Aber ist jetzt auch 9 Nationalspieler, glaube ich, geworden. Ne? Also der Marktwert dürfte jetzt durchaus gestiegen sein.
Ja, vielleicht hat er auch eine Klausel, wenn er ins Ausland geht. Das ist ja in der Serie A auch oft so, aber fände ich durchaus interessant. Den Namen höre ich jetzt von dir quasi zum ersten Mal, was Borussia Dortmund und mögliche Kandidaten angeht.
Er wurde zu den letzten irgendwie 1, 2 Tagen, glaube ich, mal gespielt. Aber das habe ich ja auch schon mal gesagt, wenn du allein bei Twitter guckst, wie viele Namen da immer gespielt werden, das ist ja munteres Bingo.
Ja,
das aber, ist aber lassen wir uns mal überraschen. Sofiane Diop wurde ja auch noch gespielt irgendwie, da soll aber nichts dran sein. Ist ja von Monaco. Ist ja auch eher ein Flügelspieler und wenn wir ehrlich sind, hat der BVB jetzt Adeyemi verpflichtet, du hast noch Bino Gittens in der Hinterhand. Warum sollst du jetzt so einen holen? Das glaube ich jetzt eher nicht.
Ja, glaube ich auch nicht dran.
Also Haller wäre schon gut.
Ja, das ist ja auch meine Wunschlösung, also muss der quasi kommen. Nee, Spaß beiseite. Scamacca fände ich jetzt auch nicht schlecht. Ist natürlich noch jünger als Sebastian Haller.
23, glaube ich, oder was?
Fände ich wirklich nicht schlecht. Ist halt die Frage, aber er ist physisch.
Mhm. 1,95.
Ja.
Ja, ist halt die, glaube ich, viele Komponenten, die da stimmen müssen.
Allerdings bei Sassuolo, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Sie haben den einen oder anderen guten Spieler gehabt in den letzten Jahren und die haben immer recht lange dort gespielt. Domenico Berardi spielt immer noch da. Obwohl viele gesagt haben, der könnte längstens mal zu einem anderen Club gehen, der besser ist als Sassuolo, spielt immer noch da.
Das sind immer die Kandidaten, funktionieren die dann auch wirklich woanders und dann auch im Ausland, ne? Erinnern wir uns an Ciro Immobile.
Ja, aber der Vergleich ist ein bisschen unfair, dass das erste, das zweite ist. Es lag ja nicht nur an Ciro Immobile, wie man sieht, jetzt 4-mal Serie A Torschützenkönig schon geworden. Und von daher, auf den lasse ich nichts kommen.
Ja, ich merke das schon.
Ja. Zu Recht allerdings. Also die Zahlen sprechen ja eindeutig für ihn, nur halt in Dortmund
nicht. Dass er das Tor treffen kann, hat er jetzt nachgewiesen, durchaus. Ja, es war ja auch eine solche Saison damals, das muss man ja sagen.
Er kam zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, weil eigentlich dieses Spiel von Jürgen Klopp, was er damals hat spielen lassen, nicht das, was er jetzt in Liverpool spielen lässt, sehr gut zu Immobile gepasst hat. Dieses Konterspiel. Das macht Lazio eigentlich auch. Teilweise natürlich nur, aber er trifft und trifft und trifft. Also von daher kann er so schlecht nicht sein. So, jetzt gucken wir mal. Viele Transfers von 80 Millionen Euro und mehr sind im Ausland gefloppt, zum Beispiel bei Barcelona. Auch vom BVB konnten wenige überzeugen. Sancho nenne ich jetzt da mal. Mhm. Droht das Geschäftsmodell des teuren Weiterverkaufs von Top-Talenten damit ins Wanken zu geraten? Oder positiv, bleibt dann vielleicht auch endlich mal einer hier?
Ich glaube weder noch. Also ich glaube nicht, dass das dadurch ins Wanken gerät. Ob dadurch jetzt einer eher hier bleibt, ist, glaube ich, immer eine Einzelfallentscheidung. Die Frage, worauf hat der Spieler es abgesehen? Will er mehr Titel gewinnen? Will er mehr Geld verdienen? Oder wie hoch ist der Wohlfühlfaktor für ihn in Dortmund einzuschätzen? Hans-Joachim Watzke hat ja letztens nochmal betont in der Medienrunde, das muss weiter unser Weg sein. Wir müssen uns, hat also auch explizit England gesagt, also, da werden so viele Talente ausgebildet. Es ist einfach für uns eine Riesenchance, unsere Chance als Verein, die Jungs frühzeitig abzugreifen und hier in Dortmund ein paar Jahre lang weiterzuentwickeln zur Weltklasse oder zur internationalen Klasse. Und dann sind die eines Tages wieder weg. Ich glaube, aus dem Dilemma wird der BVB auf absehbare Zeit nicht rauskommen. Die Frage ist, ob das einfach eigentlich wirklich ein Dilemma ist oder ob das nicht einfach ein guter Weg ist, bei dem ganzen Millionengeschäft und allen Clubs, die das Geld wirklich wahnsinnig zum Fenster rauswerfen, ob das nicht ein guter Weg ist einfach, weil du hast einfach Spieler, die oft begeistern, die hungrig sind, die jung sind, und das ist ja vieles von dem, was wir als BVB-Fans oder die BVB-Fans ja sehen wollen, das müssen wir ja mal klar so sagen. Deswegen glaube ich, um auf die Frage zurückzukommen, muss das auch weiter der Weg sein.
Warum tut sich nichts bei Akanji?
Ja, gute Frage. Fragen wir uns auch. Es gibt weiter kein Angebot. Er hat sich jetzt bei der Nationalmannschaft oder im Zuge des Aufenthalts bei der Nationalmannschaft wohl irgendwie verletzt. Und es scheint nach unseren Informationen weiterhin kein Angebot eingegangen zu sein. Aber die Clubs können natürlich auch ein bisschen pokern, ne? Die wissen genau, ne? Er hat die Vertragsangebote in Dortmund abgelehnt. Vielleicht kann man da mal noch das eine oder andere Millionchen drücken. Es ist ja für viele noch Zeit, ihn zu verpflichten. Menu war im Gespräch, Juve, Arsenal. Ich denke schon, dass er noch den Flattermann machen wird, um es mal so zu sagen.
Die Formulierung gefällt mir. Wann werden die Bauten am Trainingsgelände fortgeführt? Erweiterung, Profigebäude und Funktionshalle. Was soll in Zukunft die neue Fanmeile am Stadion beinhalten? Dazu hatten wir einen interessanten Artikel.
Ja, habe ich mir auch durchgelesen, habe mir auch die Berichterstattung des letzten Jahres durchgelesen. Es gibt aber noch gar nicht so viel mehr Details. Also es wird gerade an der Strobelallee, wer jetzt zuletzt mal am Stadion war, alles aufgerissen. Da finden so Kanalbauarbeiten statt, so vorgelagerte. Das soll passieren, bevor diese Erlebnis- und Fanmeile da entsteht. Das soll bis Dezember 2023 abgeschlossen sein. Aber weitere Details haben wir ja noch gar nicht. Also ich habe eben auch nochmal geguckt auf der Homepage der Stadt und so, da ist erstmal nichts zu finden an Details. Sollten wir, werden wir sicherlich nochmal angehen. Und was die Umbaumaßnahmen am Stadion angeht, und die Frage, die zielt hier, glaube ich, ab, was das die Umbauten beim Trainingsgelände und mit dieser Tonnendachhalle, die hier immer wieder auch auftaucht, angeht, das wurde tatsächlich erstmal nach hinten geschoben. Corona-bedingt ist das Geld nicht ganz so locker, und das sind Sachen, die eher nachrangig zu betrachten sind seitens des BVB. Und jetzt gerade werden erstmal rund ums Stadion die Einlasskontrollen erneuert. Die sind irgendwie 17 Jahre alt, müssen ausgetauscht werden. Da hatten wir mit Christian Hockenjost gesprochen, dem Orga-Chef. Dann ist auch Mobile Ticketing besser möglich, weil ja demnächst fast nur noch, glaube ich, ne? Nur noch, oder gibt es überhaupt noch Papiertickets? Ich weiß.
Ja, das
ist
sie ja arbeiten an einer Lösung, ja, dass die Sammler, so ich, sich dann das Ticket auch richtig abholen noch
ausdrucken können. Genau. Ja. Aber in der Regel hast du es ja trotzdem auf deinem Smartphone, und dafür sind diese neuen Einlass. Eben
nicht. Das war ja der Punkt. Du musst es immer ausdrucken. Dabei frage ich mich, was soll das eigentlich? Ja, es stand immer dabei, bitte ausdrucken. Aber eigentlich ist der Barcode oder QR-Code, ja. Entschuldigung.
QR-Code. Okay. Jedenfalls diese neuen Einlass, Kontrollen sollen das also ermöglichen, dass das jetzt wirklich zeitgemäß ist. Dann werden ja, wird noch an dieser Dachkonstruktion gearbeitet. Da wurden ja, glaube ich, letzten Sommer diese gelben Pylone neu angestrichen. Und jetzt muss da die Dachkonstruktion, frag mich jetzt nicht, ich bin ja kein Fachmann, diese so eine Generalüberholung der diese Dachkonstruktion, der Dachträger, ja, wird da passieren, da gibt es so ein paar Korrosionsschäden im Laufe der Jahre, dass das so ein bisschen bröckelt und das muss man eben beheben und dann neu streichen, damit das wieder ertüchtigt ist. Rasen wird ja auch neu eingesät, damit der wieder fit ist und fresh für die nächste Saison. Und habe ich noch was vergessen? Ich gucke mal auf meinen Zettel. Genau, Logistik im Catering soll verbessert werden, aber auch das soll nachrangig gemacht werden. Also perspektivisch im Herbst wollen sie dann wohl sich auch um das Trainingsgelände kümmern und um diese Sporthalle. Die Rote Erde wird ja auch noch saniert und umgebaut. Da kommt ja eine Rasenheizung rein. Wird noch eine neue Laufbahn gemacht. Da irgendwelche Bergbauschäden werden verfüllt. Also da passiert gerade richtig viel. Und das kostet auch richtig viel Geld. 1,7 Millionen kosten die Umbaumaßnahmen am Westfalenstadion. Und rund eine Million bei der Roten Erde. Also durchaus keine kleinen Summen.
Ja, da kannst du einiges anderes mitfinanzieren. Das ist schon nicht schlecht, aber ich finde das mit den Einlasskontrollen gut, dass die neu sind dann.
Es soll dann auch schneller gehen, es soll komfortabler sein, sicherer sein. Bin gespannt.
Ist nicht ein Drehkreuz einfach ein Drehkreuz?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Soll sich das dann schneller
mehr
drehen?
Vielleicht oder einfach mehr.
Wie läuft das dann?
Ich weiß nicht. Schon, wir kennen das, als Medienvertreter bist du ja relativ schnell immer drin, aber ich erinnere mich als letzte Mal, als ich da als Fan war, noch vor Corona, da habe ich auch ewig in dieser Menschenmenge da vor der Nord in dem Fall gestanden, ja. Und das war total nervig, weil das einfach nicht so geil organisiert war. Aber es kommt natürlich auch wieder alle auf den letzten Drücker, also ich selber auch, ne? Irgendwie so eine halbe Stunde vorher und dann will man natürlich am liebsten in 5 Minuten
drin sein. Warum kommst du dann immer nur eine halbe Stunde
vorher? Nein, eigentlich nicht, aber an dem Tag war das so.
Ach so, an dem Tag. Ja, dann darfst du dich nicht wundern, dass da viel los ist.
Ja, das war so.
Ja. Gut, ich bin jetzt nicht der pünktlichsten einer.
Das will ich wohl meinen.
Thema Trainerwechsel. Top investierte 5 Millionen Euro letztes Jahr. Laut Aussagen der Chefetage hatte man Rose doch schon länger unter Beobachtung und ihn schon mal mindestens seit seiner Salzburger Zeit im Auge. Wer hat denn da jahrelang falsch beobachtet?
Hast du da jetzt eine Antwort drauf, oder?
Ist ja eine gute Frage. Das ist ja eine Frage, natürlich
möchte ich
eine Antwort
drauf haben. Ich würde es auch auf die Gefahr, dass ich mich unbeliebt mache. Ich hätte zum Beispiel Rose nochmal die Chance gegeben. Letztes Mal wurde ich auch gefragt, wie hoch ist die Chance, dass er bleibt. Ich bin da fest von ausgegangen. Kevin Pinnow und ich saßen im Zug nach Potsdam zu diesem U19-Pokalfinale, als ich gucke aufs Handy. Ich sag, die haben gerade den Rose rausgeworfen. Ich sag, gibt's doch nicht. Und dann, das ist doch unfassbar. Aber es muss ja offensichtlich intern die Erkenntnis gereift sein, dass es keinen Sinn hat, oder Marco Rose wird das Vertrauen nicht mehr gespürt haben. Ich finde die Lösung mit Edin Terzic super, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob das Jahr in Dortmund tatsächlich dazu, ob man nach dem Jahr in Dortmund bewerten, die Arbeit von Marco Rose tatsächlich auf einer vernünftigen Grundlage wirklich bewerten kann. Klar war vieles defizitär, aber es war auch eine Saison mit verdammt vielen Haken und Ösen.
Interessant, der erste Teil deines letzten Satzes, es war vieles defizitär.
Ja, das muss man ja so sagen. Also ich meine.
Ja, aber das sagt dann auch schon alles aus.
Ja.
Ja. Und ich habe nichts gegen Marco Rose, um Gottes Willen. Hätte mir gewünscht, dass er deutscher Meister wird, so viel von dir und Kevin Pinnow prognostiziert.
Ja, das habe ich letzte Woche auch gehört, dass du das.
Ja, natürlich, völlig zu Recht.
So, es ist halt nicht jeder so ein kluger Kopf wie du.
Ja, um Gottes Willen, aber es war die Erfahrung an der Stelle.
Die Erfahrung, ja. Das ist der Peter-Hermann-Vorteil, den du hast, die Erfahrung.
Hast du gerade gesagt, ich bin alt?
Nein. Erfahren. Ein Routinier des Podcasts.
Ich könnte Bernd Stromberg zitieren an der Stelle. Jung und erfahren gibt's nur. Nee, das kann ich jetzt hier nicht bringen.
Überlege dir genau,
was du sagst. Bernd Stromberg, oder Stromberg besser gesagt, mal gesehen hat, wird wissen, welches Zitat ich meine. Apropos schlechte Witze. Hier wird geschrieben, wer erinnert sich noch an den ältesten Witz, den Josef Schneck, ist übrigens der ehemalige Pressesprecher und Vorgänger von Sascha Pflege, seiner Mutter 1955 erzählt hat. Kommt ein Mann zum Augenarzt und sagt, ich hätte gerne eine Brille. Fragt der, wieso, ist ihre alte nicht mehr scharf genug? Ja. Brille, schreibt er selber drunter. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
Während meines Urlaubs habe ich mir das Borosseum privat nochmal angeguckt und da gibt es ja diesen kleinen Kinobereich, wo man habe ich auch bestimmt eine halbe Stunde länger gesessen, dass genau diese Szene nochmal wird dann gezeigt aus der Pressekonferenz, wie Josef Schneck das erzählt und Kloppo sich da wegschmeißt vor Lachen. Das war sehr schön.
Ich verstehe aber jetzt nicht, wo das herkommt, dieser Witz, aus dem Nichts.
Also, weiß ich nicht.
Vielleicht war er auch im Borussiaum.
Vielleicht ist es gut?
Ja, finde ich schon. Also
besser als das Alte?
Es ist zwar schon lange her, dass ich da war, ich fand das Alte auch schon gut, aber es ist einfach zeitgemäßer. Ne? Ganz viel, was du selber anfassen kannst, wo du Dinge, wenn du Dinge begreifen kannst, finde ich es immer ganz, ganz toll. Du bist ja irgendwie selber Teil, das ist eher noch ein anderes Erlebnis, finde ich. Ne?
Es gibt viele verschiedene schöne Sachen. Also einmal finde ich es ganz toll, dass du in fast jedem Themenbereich Sachen rausziehen kannst. Ein Beispiel ist dieser Hundebiss gegen Friedel Rausch. Das kannst du rausziehen. Und dann ziehst du es aber an der Hundeleine raus. Sowas finde ich dann, das sind so kleine Details, die richtig schön sind. Ja, total. Dann gibt es ja diesen Fanbereich, der noch von Fans oder vom Fanprojekt auch gestaltet wurde, der so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer aussieht, mit Vitrinen und so. Dieser Kinosaal ist schön. Also das, was man sieht, ist schön. Du kannst dann eigene Lieder, Fanlieder einsingen und du kannst dich mit der Mannschaft dann drei Spieler auswählen, kannst ein Foto mit den Jungs machen, Smartphone schicken lassen. Das sind viele coole Sachen. Die Trophäen sind auch immer cool anzusehen. Ja, also stimmt. Kann man mal locker 2,5-3 Stunden und wenn man jetzt sich wirklich jeden Beitrag anguckt, auch wahrscheinlich einen ganzen Tag verbringen.
Kommt man umsonst rein?
Nee, ich habe tatsächlich bezahlt.
Aber es ist.
Hast du keinen Presseausweis?
Doch, aber ich habe den dann in dem Fall jetzt nicht genutzt. Hätte ich mir die 9 € sparen können,
oder? Das ist korrekt, ja.
Na.
Zum Beispiel wir kommen auch umsonst in den Zoo. Hier in Dortmund.
Ja, ist so?
Ja, tatsächlich.
Habe ich auch schon Eintritt bezahlt.
Ja, musst du den Presseausweis
nehmen. Da ist wieder deine Erfahrung.
Ja, wenn das Zoo ist, werde ich das nächste Mal auch probieren, nicht?
Ja.
Ich glaube, hat jetzt nicht jeder verstanden, aber ich fand ihn sehr gut.
Ich glaube, mich laust der Affe.
Ja, fantastisch. Nee, ist schön, der Dortmunder Zoo. Kann man ruhig mal hingehen.
Und wenn es nichts kostet.
So.
Ja, aber schön.
So hättest du jetzt sagen müssen.
So. Schön, also es gibt schönere Zoos, aber ich finde, er hat Charme.
Ja. Duisburg hat einen ganz schönen Zoo, Wuppertaler Zoo.
Gelsenkirchen, muss man sagen, hat auch einen schönen Zoo.
Geilenkirchen.
Ja, richtig.
Ja, sehr gut. So, was haben wir denn hier noch? Was war bis jetzt euer Stadion-Highlight?
Also, dienstlich oder privat?
Ich glaube, das ist völlig irrelevant.
Dann privat. Das ist immer lustiger. Das habe ich aber, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich glaube doch, das war das UEFA-Cup-Halbfinale gegen den AC Mailand, 4:0.
Oh!
Mit 3 Toren von Marcio Amoroso.
Fantastisch.
Da sind wir, da haben wir ganz spontan Karten gekriegt noch irgendwie und ich habe gedacht, ach, die kriegen doch eh die Hucke voll. Und
nein.
So war es nicht. Und wir sind sogar noch auf den einzigen nicht bewachten Eingang, wir hatten irgendwie Westtribüne, sind aber auf die Süd gekommen, wir haben so gedacht, wir probieren es einfach mal. Wir sind 3-4 Mal abgewiesen worden und haben dann irgendwo einen Zugang gefunden, wo kein Ordner stand. Und dieses Spiel auf der Südtribüne zu erleben, ist natürlich herrlich gewesen.
Oh, das war ein geiles Spiel.
Das war wirklich super, ja.
Das war nicht schlecht. Das muss gewesen sein, so April 2002.
Ja, ich glaube, du hast recht, ja.
Passt ja, Halbfinale war
genau.
Im Mai 2002, von daher schätze ich jetzt
du bist ein Genie.
War es im April. Weißt du, wo das Finale gespielt wurde?
Rotterdam.
Stark, im De Kuip.
Pierre van Hooijdonk hat getroffen.
Ja, leider. Und in seinem letzten Spiel überhaupt, Jürgen Kohler mit einer roten Karte relativ früh im Spiel.
Ja.
Das war wirklich bitter. Und ich meine, Christoph Metzelder, der hätte in dem Spiel verletzt gefehlt, kann das sein?
Och, das weiß ich nicht mehr.
Ja, ja. Selbst wenn. Verloren wurde ja eh. Mein Stadion-Highlight. Boah, sehr, 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 sehr schwierig.
Ist auch die Frage, ob das ein Stadionleiter in Dortmund sein muss, ne?
Ja,
du bist ja auch noch so ein, genau, du kommst ja auch überall rum.
Ich war in knapp über 100 Stadien bislang und bei ungefähr 500 Spielen. Halte das in einer App ja nach und da wurde mir letztens irgendwann mal angezeigt, 500. Spiel. Das ist sehr, sehr schwer. Lieber Stefan, stell die Frage demnächst bitte nochmal. Ich muss mir da sehr viele Gedanken drüber machen. Ich habe zum Beispiel das erste Spiel im neuen Wembley-Stadion gesehen.
Nicht so schlecht.
Nee, aber war halt nur England gegen Deutschland und Testspiel. Das reißt einen dann nicht so vom Hocker. Tolles Stadion erlebt. Es war natürlich das Champions-League-Finale 2013, aber sie haben es verloren. Also kann es nicht das Beste gewesen sein. Aber Pokalfinale 2012 war natürlich stark.
Da warst du auch im Stadion?
Ja, da war ich auch im Stadion. Das
ist natürlich geil.
Ich war aber auch bei den ganzen Niederlagen im Stadion. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, kann man nichts machen. Muss ich mir wirklich Gedanken drüber machen. Und noch eine Frage an mich. Schaust du die Handball-Nationalmannschaft auch lieber als die vom Fußball? Super Podcast, macht einfach weiter so. Vielen Dank. Ja, mit großem Abstand.
Warum? Allerdings.
Ja, schaue ich deutlich lieber. Sehr viel lieber. Gab ja jetzt nochmal so eine Oliver Bierhoff-Diskussion um den Hashtag die Mannschaft, weil das ja im Ausland gang und gäbe ist, die deutsche Nationalmannschaft die Mannschaft zu nennen. Das ist tatsächlich so. Nicht in jedem Land, aber in vielen ist es so. Trotzdem finde ich es scheiße. Lass es doch bitte einfach.
Das ist halt einfach Marketing, ne?
Ja,
eben. Keiner braucht, ja.
Ja. Durch diesen Hashtag kauft doch keiner ein Trikot mehr, oder?
Nee, aber ich ignoriere so einen Quatsch auch einfach. Also,
da bin ich jetzt... eine dicke Haut.
ich kann mich jetzt hier wieder aufregen.
Da rege ich mich doch gar nicht drüber auf. Da denke ich mir, ja komm, da hat sich wieder irgendjemand in der Zentrale in Frankfurt am Main ersonnen. Und ja. Wusstet ihr eigentlich, dass Kevin Großkreuz seine Caro geheiratet hat? Zur Feier des Tages gab es einen Döner. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ich weiß, dass er geheiratet hat.
Ja.
Weil ich war am Wochenende mit jemandem in Budapest, der auf die Hochzeit eingeladen war und deswegen nicht hin konnte.
Das ist ja quasi blöd gelaufen.
Ja, das ist wirklich blöd gelaufen. Ja, manchmal gehen manche Sachen vor, so ist es halt.
Achso, der war dann doch bei der Hochzeit?
Nee, der war in Budapest.
Achso, ja, okay.
Aber ich glaube, er hat ein schönes Wochenende gehabt.
Na gut.
Ja. Die deutsche Nationalmannschaft ist heute vor dem Spiel zusammen mit den Engländern auf die Knie gegangen. Warum nicht auch in der Bundesliga? Warum nicht auch beim BVB? Gerne in jedem Spiel.
Ich hätte nichts dagegen.
Und dann schreibt noch jemand... Gerne nicht nach Katar fahren. Das wäre ein Zeichen gegen Diskriminierung und Unterdrücken. Ja, das wird nicht passieren, wissen wir.
Nö, aber trotzdem finde ich die Geste grundsätzlich gut. Es wäre schön, wenn sie nicht notwendig wäre, aber sie ist ja leider immer noch notwendig. Und insofern kann das gerne auch der BVB oder jede Bundesligamannschaft machen.
Hier wird nochmal irgendwie die Frisur thematisiert und die Wurst.
Das ist unglaublich.
Und dann wird aber gefragt, wie der Kader nächste Saison aussieht. Da haben wir ja am Anfang schon was zu gesagt. Ich würde es für den Moment sehr, sehr gerne dabei belassen, weil wir uns sonst ein bisschen wiederholen und deswegen konzentrieren wir uns auf weitere Fragen.
Vielleicht kann man es an der Stelle so zusammenfassen, ja. Es hat sich gegenüber der Vorwoche nichts getan.
Ja. Ja. Letzte Woche haben wir 1,5 Stunden Podcast gemacht und deswegen, was haben wir denn hier noch? Szenario. Die Verletzungsmisere beim BVB geht weiter und die erste Pokalrunde gegen 1860 steht an. Terzic weiß sich nicht anders zu helfen und bittet für die Partie aus purer Verzweiflung die BVB-Redakteure der Ruhrnachrichten um Hilfe. Wer von euch spielt auf welcher Position?
Wahnsinn.
Das ist wirklich eine geile Frage.
Total. Mega lob für diese Frage.
Fantastisch. Na dann, wo spielst du denn, Cedric?
Ja, gute Frage. Ja,
auf dem Feld. Also. Ja, ja.
Aber wo?
Ich bin der Edelreservist.
Ja.
Nee,
also in der 87. reinkommt dann noch.
Und aber nur bei hoher Führung, ne?
Ja. Ja, in der Spitzenverreihe bin ich wahrscheinlich nicht so lang gut aufgehoben. Mal gucken.
Libero?
Nee, das geht auch nicht. Ich weiß auch nicht.
Kannst den Ball hinten rauspölen.
Ja, immer. Hoch und weit bringt Sicherheit.
Ja, genau.
Aber Dirk Krampe war doch, glaube ich, ein sehr guter Außenverteidiger beim SV Herbern, meine ich. Der war schon mal safe. In seinem Autorenprofil steht auch was von nicht ganz so
ich denke, schnell links wie Ashraf Hakimi.
Wie links?
Ja.
Ja, was habe ich gesagt? Habe ich recht?
Ja, Außenverteidiger. Achso, ja, aber cool. Ich habe jetzt links hinzugefügt.
Dirk, ja, also der war schon Dirk mal
Krampe
gut.
Spielt links. Florian Gröger hat ja auf der 8 gespielt,
eben.
Bevor die Position überhaupt erfunden wurde.
Richtig.
So.
Das ist auch klar. Kevin Pinho ist auf jeden Fall ein feilschneller Offensivmann.
Ist das so?
Ja? Ich glaube.
Ist er der Adeyemi der BVB-Redaktion?
Ich glaube schon. Er hat auch sein Comeback gegeben, glaube ich, in der Kreisliga jetzt die Tage.
Okay. Jürgen Kors ist auf jeden Fall unser Dauerläufer im defensiven Mittelfeld.
Meinst du, der ist er?
Ja.
Das Hirn. Er steht am Schaltpult des
Spiels. Das habe ich nicht gesagt. Zweikampfstark im Mittelfeld, weil laufstark.
Ja.
Meinst kann Manndeckung spielen gegen wen auch immer, weil er einfach konditionell überlegen ist.
Der läuft die anderen kaputt. Ja.
Klavi?
Klavi ist für mich ja, gute Frage.
Brauchen jemanden im Tor auf jeden Fall.
Ja, aber bei wir beiden sind ja auch zwei Fliegenfänger. Du hast ja die Fliege hier schon ganz am Anfang gesehen.
Ja.
Oh, guck mal, jetzt fliegt hier ein Pollen vorbei.
Gut, dass ich keinen Heuschnupfen
habe. Nicht mal den kriegst du gefangen, du solltest nicht ins Tor. Vielleicht stellen wir doch Klavi ins Tor und dich auf die 10. Oder wo siehst du dich?
hängende Spitze.
Hängt
das? Da muss ich nicht defensiv arbeiten, ja, eigentlich.
Ja, das ist
und
gut.
Kann offensiv glänzen.
Ja, vorne stehen bleiben, Bälle fordern, meckern, wenn es nicht, ja, wenn sie nicht ankommen. Das ist gut. Aber ist gut. Haben wir noch jemanden vergessen?
Kevin Kiska.
Ja, der hilft mit mir hinten aus, oder?
Innenverteidiger.
Ja.
Ihr beide
sind die Berti Fuchs.
Ihr beide Terrier. Sind das natürlich auch ganz stark. Ihr beide seid, logischerweise. Ihr seid die Innenverteidigung.
Ja, könnte ich mir.
Dirk links, ihr beide daneben. Dann bräuchten wir noch einen Rechtsverteidiger. Haben wir denn überhaupt noch jemanden in der Redaktion?
Marvin Hoffmann ist auch. Aber ja, der ist Marvin ja Kreisläufer.
Handball, Marvin Hoffmann ist Kreisläufer.
Der macht ja auch schon, der hat schon mal 5 Tore gegen Wellinghofen gemacht.
In Wellinghofen.
In Wellinghofen.
Also es könnte auch gegen Wellinghofen sein.
Gegen Wellinghofen hatte. Deswegen, der weiß, wo es Tor steht.
Per Tempo-Gegenstoß. Ja, dann ist er vielleicht der Stoßstürmer. Mhm. Aber wenn er so schnell ist, dann ist er vielleicht aber auch der Rechtsverteidiger. Wir haben aber zu wenige Leute.
In der Tat. Ja. Da klaffen noch einige Lücken bei uns im Team.
Haben wir jetzt alle genannt? Ja, ich denke schon.
Schon.
Ja. Aber
das wäre, also klingt für mich. Ja. Nach einer passablen ersten. Ja.
Wird nie so zustande kommen, aber jetzt haben wir ein paar Minuten darüber gesprochen, wie schlecht wir eigentlich aufgestellt sind, obwohl wir ganz gut aufgestellt sind. Sollte Guerrero tatsächlich gehen, was haltet ihr vom völlig überteuerten David Raum? Angeblich soll ja Interesse bestehen. Würde da einen großen Bogen drum machen. Für mich der Next Nico Schulz in weniger schlecht.
Oh. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, glaube ich. Also der hat ja schon eine gute Entwicklung hingelegt. Und ich habe mir das gestern nochmal, ich lese mir die Fragen ja meistens vorab auch einmal durch, zumindest grob, nochmal angeguckt bei Transfermarkt. Der hat tatsächlich 3 Tore geschossen, okay, und 13 vorbereitet. Das ist deutlich mehr, als Nico Schulz selbst in seiner letzten guten Saison bei Hoffenheim gemacht hat. Damals, glaube ich, 6 Assists. So schlecht finde ich den Raum jetzt nicht. Und ein junger deutscher Nationalspieler in Kombi mit dann Schlotterbeck und Süle, boah. Fände ich jetzt nicht die allerschlechteste Alternative, muss ich sagen. Die Frage ist halt wirklich, ob er bezahlbar ist. Du weißt halt nie, ob er die Entwicklung, die er jetzt gezeigt hat, bestätigt und fortführt. Aber das Risiko hast du ja immer. Also
weißt du bei Nico Schlotterbeck auch nicht?
Nee, natürlich nicht. Aber also ich finde den David Raum jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Wenn ich mich zwischen ihm und Ben Sebaini entscheiden müsste, würde ich Raum nehmen.
Mhm. Ja, oh ja, das würde ich auch tun. Ja. Ben Sebaini würde ich komplett von ablassen. War mein Tipp. Bis Rose dann gegangen wurde, sozusagen.
Ja. Ja, die Frage ist halt ja wirklich auch, ob Guerrero bleibt oder geht, ne? Also an einem guten Tag, ich mag den ja eigentlich, ne? So ein begnadeter ist eigentlich Fußballer. Ein
überragender Spieler. Aber halt alle Footlangs verletzt.
Erstens das und zweitens, ich glaube, auch das haben wir hier schon ein, zwei Mal thematisiert. Auch wenn ich die Einzelkritik mache, wie oft der seine Position nicht hält, dann turnt er wieder plötzlich in der Mitte rum, dann verliert er da den Ball und es ist so schade, weil das eigentlich so ein guter Kicker ist. Bin gespannt.
Seid ihr auch der Meinung, dass sich der BVB nicht ausschließlich über Titel, sondern mehr über seine Werte definieren sollte? Beispiele, Emotionen, Leidenschaft oder auch, dass man das Spiel gegen die Blauen als das wichtigste Spiel der Saison betrachtet?
Ja, ich glaube, das ist aber auch so, oder? Also ich weiß nicht, du wirst ja nicht BVB-Fan, weil der Verein so viele Titel gewinnt. Ich glaube, das trifft in Deutschland sowieso nur auf einen Verein zu. Klar, wenn du so eine erfolgreiche Phase hattest wie 2011, 12, 13, wirst du sicherlich viele Fans dazugewonnen haben. Da hast du aber auch unfassbar attraktiv Fußball gespielt. Es macht einfach, in der Regel macht es ja auch oft einfach Spaß, Borussia Dortmund zuzugucken. Auch als neutraler Beobachter siehst du ja einfach viel Spektakel, natürlich auch mit den entsprechenden Gegentoren hatten wir letzte Saison ja ganz viel. Aber es macht ja einfach Spaß, BVB zu gucken. Und das, was der BVB verkörpert, es spricht ja einfach ganz, ganz vielen Fußballfans aus der Seele. Insofern glaube ich, dass der Verein sich alles andere als nur über Titel definiert, aber natürlich auch über Titel, denn die sind ja Ausweis des Erfolgs dann. Und die schweißen natürlich auch nochmal anders zusammen.
Stellt vorne mal bitte euren ersten... Nee, habe ich mich verlesen. Stellt vorne mal bitte eure ersten 4 auf, also Mittelfeld- und Sturmbestbesetzung.
Gehen wir jetzt von der...
4-2-3-1. Aktueller Kader oder auch potenzielle
Neuzugänge? Ich hoffe dann Allaire. Das ist eben die Frage, Doppelspitze oder eine Spitze. Ich würde jetzt mal sagen Allaire als zentrale Spitze. Adeyemi und Reiner auf den Flügeln und dahinter noch Reus.
Mhm.
Okay. Wenn Reiner wieder richtig fit ist, du hast eine junge Mannschaft dann, du hast dann mit Reus Erfahrung dahinter, mit Allaire. Eine gute Anspielstation im Zentrum.
Allaire, Malen, Reiner und Adeyemi.
Also kein Reus.
Steht hier Bestbesetzung.
Das ist die Startbestbesetzung dann. deine Startelf sozusagen. Ja,
eben. Es ist meine Startelf und ich...
Darüber freust du dich jetzt aber auch.
Ja, finde ich gut. Ich muss ja für mich dann entscheiden, Marco Reus will ja auch zur WM. Keine gute Idee übrigens. Er wird mitfahren, aber keine gute Idee. Was ist für die Zukunft das Beste und womit hat Borussia Dortmund auf Sicht gesehen die größten Erfolgschancen? Das ist für mich mit dieser Formation. Und dann hast du in der Hinterhand ja immer noch Mokoko, Reus, Brandt, Hazard, irgendeinen, den ich gerade vergessen habe.
Jamie Vaino-Gittens?
Genau.
Ja. Also so schlecht ist das nicht. Das auf Nein. Die Frage ist halt, ob Hazard und Brandt beide bleiben. Weiß ich nicht.
Wenn man Hazard noch verkauft bekommt.
Ja, ich würde auch eher Hazard abgeben, aber ja.
Hallo Sascha und Cedric. Warum hat die sehr erfolgreiche erste Saison der Frauen bislang kaum Raum in eurem Podcast? Nein, keinen. So ist es korrekt. Als Aufsteigerinnen und Kreispokalsiegerinnen sollte ihnen generell mehr Beobachtung geschenkt werden. Und da ist für mich das entscheidende Wort auch mit dabei. Kreis. Wir reden hier, und das meine ich mit allem Respekt, bitte nicht falsch verstehen und bitte nicht aufregen, von der untersten Liga. Deswegen muss ich sagen, ist das für mich aktuell kein Thema.
Ja, du bist der Gastgeber. Dann folgen wir dem. Wir begleiten das ja trotzdem journalistisch, ne? Also es ist jetzt nicht so,
dass
das nicht machen, aber das ist im Podcast jetzt noch nicht.
Und wir reden hier auch im Podcast, das weiß ich auch, ganz oft über Gott und die Welt und nicht über die erste Mannschaft. Aber es ist kein Profisport, nicht im Ansatz. Und ich war ja zuletzt auch beim Aufstiegsspiel.
Gegen Brechten?
Genau, hab mir das angesehen. Also es ist nicht so, dass ich da generell nicht interessiert wäre, aber bleiben wir bitte auf dem Boden. Da gab es zuletzt ja auch einen Tweet von mir, wo einige diskutiert haben. Ich finde, dass die Aufmerksamkeit nicht zur der sportlichen Leistung passt. Und damit meine ich nicht, dass die nicht erfolgreich sind. Natürlich sind sie sehr erfolgreich, haben 2 Gegentore in dieser Saison kassiert. Sondern wir reden von Kreisliga-Fußball. Und wenn es nicht Borussia Dortmund wäre, sondern der ASC 09 Dortmund und würde in der Kreisliga Frauen spielen.
Ja, aber es ist eben Borussia Dortmund. Deswegen hat es ja natürlich eine gewisse Strahlkraft. Ne? Und du siehst ja auch immer Leute, die hingehen. Es ist ja auch recht viel Publikum da.
Ja, was soll ich jetzt als Handballer sagen dazu?
Ja.
Also die gut. Spielen in der Champions League.
Ja.
Also von daher, da sprechen wir auch nicht jede Woche drüber. Oder eigentlich gar nicht. Ich erwähne das nochmal so am Rande.
Aber ist ja okay, wenn jetzt ein Hörer die Anregung gibt. Aber also perspektivisch möchte die Mannschaft ja auch in die Bundesliga. Und ich glaube, dann kann man ja sicherlich darüber mal sprechen.
Kann man auch eine Spielerin mal einladen.
Ja.
Man kann auch in der zweiten Liga mal eine Spielerin einladen. Dann kann man aber auch eine Handballerin einladen.
Das liegt dann bei dir.
Ja, aber eigentlich sind wir der Podcast für die Profimannschaft. Ich finde, dass man so einen Schweif macht in Richtung U23, richtig, weil davon ja auch einige Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Genauso bei der U19, das ist für mich immer noch ein bisschen was anderes. Also das zur Erklärung dazu und bitte nicht falsch verstehen. Ganz wichtig. Ich meine das nicht respektlos, aber ich versuche das zumindest sportlich einigermaßen einzuordnen und da reden wir immer noch von der untersten Liga. So, was haben wir hier noch? Mal sehen. Wird nochmal zu David Raum gefragt. Updates zu Alea. Ah, hier. Hallo an das Aushängeschild der Dortmunder Podcast-Landschaft. Eure Meinung zur neuesten Preiserhöhung. Schließlich hatten wir ja schon so große Schwierigkeiten, das Stadion vollzukriegen. Aber auf der anderen Seite ist der Club ja auch von der Inflation betroffen. Eure Meinung?
Ja, Erhöhung der Ticketpreise ist natürlich immer ärgerlich, gerade weil alle Preise steigen. Aber der Hörer hat es ja jetzt gerade auch schon angesprochen. Der PVB ist natürlich ja auch nicht gefeit, gerade was die Energiekosten und so weiter angeht. Und muss das natürlich, oder das muss, aber reicht das natürlich ein Stück weit auch an die Zuschauer weiter, ich glaube 3%, 3,1 irgendwie sowas, steigen die Preise. Das ist ja noch halbwegs moderat.
Inflation 7,9%.
Ja.
Kann man eigentlich dann nichts sagen.
Ja, Sascha Pflege wurde ja auch schon mal auf der Pressekonferenz auf die steigenden Bierpreise angesprochen und hat gesagt, ja, das ist ein heikles Thema. Es ist dem Verein bewusst, dass es echt schwierig ist, dass da den Leuten gerecht zu werden, aber sie versuchen es im Blick zu behalten. Und ich habe den Eindruck, sie halten da durchaus auch Wort.
Auflösung der Quizfrage für Experten. Wer wurde beim Weltpokal 97 zum besten Spieler gewählt und was hat er als Prämie bekommen? Antwort: Andreas Möller. Als Prämie bekam er ein Auto vom Sponsor Toyota. Stark. Vielen Dank nochmal für die Auflösung dieser Quizfrage. Ich bin letzte Woche nicht drauf gekommen, hätte es wissen müssen. Bin enttäuscht.
Du kannst auch nicht alles wissen, Sascha. Da muss ich dich mal.
Ja, aber das war natürlich die Zeit, wo man alle Informationen aufgefressen hat.
Ja, das ist super. Ich erinnere mich dann, dass wir das Spiel aufgezeichnet haben auf VHS-Kassette, weil das war ja in Tokio.
Es kam um 11 Uhr morgens deutscher Zeit.
Genau, ja. Und es gab ja keine, damals hatten wir das noch nicht, da gab es ja keine Smartphones und so. Und dann haben wir auch kein Radio gehört und haben das mit ein paar Kollegen in der Schule, haben wir das aufgenommen und haben das dann um, weiß nicht, 1:30 zu Hause geguckt auf VHS.
Real Life
sozusagen. Ja, Real Life. Und haben uns gefreut über diesen Sieg gegen Belo Horizonte, ne?
Ja, Cruzeiro Belo Cruzeiro, Horizonte. Ja.
Was, 1-0 oder 2-0? 1-0.
1-0.
Zork?
Getroffen. Ich denke.
Ah, guck mal. Ich habe es wirklich nie nachgeguckt.
Das ja, aber so kann jetzt falsch sein. Ich habe einfach nur gesagt, ich denke.
Ich hab,
das heißt ja bei mir gar nichts, ne?
Weißt du, sowas von gar nichts.
So, was, wenn wir es uns wünschen könnten, würden wir am Stadion ändern, hinzufügen oder entfernen?
Gute Frage. Ich habe ja eben schon mal über die Einlasssituation gesprochen. Es wäre schön, wenn das ginge.
Ah, weißt du was? Ich habe was. Dass die Leute, die da an den Ständen arbeiten, zum Beispiel habe ich das zuletzt wahrgenommen gegen Hertha unter der Osttribüne, die da zum Beispiel das Bier und die Wurst verkaufen, endlich mal aus dem Arsch kommen. Wie langsam kann man eigentlich arbeiten?
Ist das so?
Ja, das ist wirklich unverschämt. Ich habe mir meinen Führerschein damals als Kellner verdient. Wenn ich so gearbeitet hätte, wäre ich nach 2 Wochen wieder raus gewesen. Das ist eine Unverschämtheit.
Dann wärst du heute mit dem Fahrrad zur Redaktion gekommen.
Ja. Nee, sorry, Cedric. Da hast du jetzt ein Fass aufgemacht.
Mann, du bist ja heute auch im Rage-Modus.
Wirklich. Ich bin in der Halbzeitpause des Spiels gegen Hertha, sagen wir mal eine Minute nach Abpfiff, die gefühlten 15 Meter die Treppe runter und um die Ecke zu dem Essensstand gegangen. Da standen vor mir in der Schlange, sagen wir mal, 10 bis 12 Personen, einige davon zusammen. Also haben die Bestellung gemeinsam aufgegeben. Ich war nicht pünktlich zur zweiten Halbzeit wieder auf meinem Platz. Das kann nicht sein.
Ja, vor allem bestellst du dann ja auch kein 3-Gänge-Menü, sondern bestellst dann eine Bratwurst und eine Currywurst.
Also an dem Stand gab es, glaube ich, nicht mal Currywurst.
Was, nur Bratwurst oder was?
Bratwurst und Krakauer.
Okay.
Andere Sachen, die aber niemand bestellt hat. Und entweder Softdrinks oder Bier.
Ich frage mich in solchen Situationen.
Entschuldigung, weißt du, was mich am meisten aufregt? Entschuldige.
Nein, bitte,
entschuldige.
Mach erst mal.
Was mich am meisten aufregt ist, die wissen, wann Halbzeit ist. So. Da sind aber nicht irgendwie 50 Bier vorbereitet.
Das wollte ich gerade sagen. Es kommt ja nicht unerwartet,
aus,
diese Halbzeitpause. Und dann zapfe ich doch einfach mal, keine Ahnung, 30 Bier halb vor oder eine Cola. Und dann mache ich noch den Rest. Das kann ich ab der 35. Minute anfangen. Dann läuft das. Und auch so Bratwürstchen, die kann ich doch eigentlich. Dann drücke ich dir eine Bratwurst mit einem Brötchen in der Hand und dann geht das ruckzuck. Ich verstehe deinen Verdruss.
Ja, kotzt mich an.
Entschuldigung. Ja, ich meine, wenn du dann die Halbzeit dann da unten irgendwie verbringst.
Es war nicht schlimm, aber ich verstehe es nicht. Und mit welcher Gemächlichkeit die dann von A nach B laufen innerhalb dieses Essensstandes.
Hast du schon mal in den USA Essen irgendwo bestellt? Also ich war mal in USA in einem Subway.
Also als ich in den USA war, habe ich
in Subway Essen bestellt. Es war vor mir eine Frau vor mir. Und so ein Sub dauert jetzt auch nicht ultra lange. Ich habe auch wirklich über 10 Minuten, ich bin irgendwann gegangen. Die hatten noch nicht mal meine Bestellung. Eine Frau war vor mir und die
gerade
war
gerade in den USA, die eigentlich darauf angewiesen sind.
In den USA war, sind die unfassbar lahmarschig. Wir waren da mal in so einem Outlet von Levi's und da waren auch 2 Kunden vor. Und der hat jedes einzelne Teil, also unfassbar diese
Schlange. Aber sie sind immer künstlich freundlich.
Ja.
How's your day?
Ganz schrecklich.
What are you doing?
Ja, was hast du heute schon gemacht? Interessiert mich nicht, mach. Ab hier. Also Wahnsinn. In den USA ist das nochmal eine ganz andere Stufe. Vielleicht wurden die alle da ausgebildet und geschult. Ich weiß es nicht.
So, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, weil es ist ein absolutes Hassthema bei mir.
Oha. So einiges.
Ich habe da kein Verständnis
für. Überleg mal, steht noch Robert Lewandowski hinter dem Grill.
Ja, dann hört's endlich auf.
Dem gehst du doch direkt an die Gurgel.
Nein, also nochmal, ich habe da kein Verständnis für. Die haben 15 Minuten während des Tages, wo sie richtig Vollgas geben müssen. 15 Minuten. Da macht das doch bitte. Also wenn sie selber da stünden, wären sie auch froh, wenn sie etwas schneller bedient würden.
Es ist jetzt die Frage, ob das, ist das jetzt eine einmalige Geschichte von dem?
Nein, das habe ich schon, das habe ich schon
regelmäßig. Weil dann muss man ja sagen, ist ja irgendwie, also vielleicht da die falsche Crew oder so.
Da ist immer die falsche Crew. Ich weiß nicht, ob es immer die gleichen Leute sind. Das kann ich ja nicht sagen. Die Gesichter behalte ich mir nicht. So. Also das würde ich gerne ändern am Stadion, um die Frage zu beantworten, Freddy. Freddy? Habe ich Freddy gesagt, weil wir eben über die USA gesprochen haben.
Amerikaner durch und durch.
Yes, of course. So. Moin, ihr geilen Pferde. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die Verpflichtung von Berater Matthias Sammer eigentlich irgendwas bringt. Der Impact. Ist wenig bis nicht spürbar. Niemand erklärt seine Rolle, seinen Einfluss, seinen Anteil. Er selbst tut es auch nicht. Wie bewerten wir das?
Ist die Frage, ob das wirklich keinen Impact hat? Also er genießt einen sehr hohen, sein Urteil genießt einen hohen Stellenwert im Verein. Er ist, glaube ich, ziemlich dicke mit Hans-Joachim Watzke. Und ich glaube schon, Matthias Sammer ist eine der großen Kompetenzen im deutschen Fußball.
Absolut.
Der auch Zusammenhänge sieht und Kleinigkeiten und so. Ich glaube schon, dass er wichtige Dinge anspricht. Inwiefern dann das tatsächlich ausschlaggebend ist. Es wird ja auch nicht so nach außen kommuniziert. Es ist ja auch seine Rolle. Er soll ein externer Berater sein, der da zu diesen Elefantenrunden dann dazukommt. Es geht aber nicht darum, dass er nach außen hin öffentlich klar auftritt. Also ich kann mich an ein, zwei Sachen jetzt erinnern, wo er irgendwie Amazon-Experte war bei der Champions League. Da hat er mal ein bisschen was gesagt. Aber ansonsten hat er einfach eine beratende Funktion und soll auch gar nicht so in Erscheinung treten. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob wir das so wirklich bewerten können, wie viel Einfluss er da auf die internen Belange da so nimmt.
Durch den Witzelabgang und die Özcan-Verpflichtung fehlt ein Stratege, Ankerspieler im defensiven Mittelfeld. Sollte so ein Typ Sechser noch kommen oder traut ihr Salih Özcan die Rolle zu? Ich bin da skeptisch.
Ja, ich glaube, Salih Özcan ist eher, wie er selber auch gesagt hat, ein Kämpfer. Das wird dem BVB-Spiel sicherlich gut tun, so einen zu haben, der mal ein bisschen giftig ist, dazwischen flext. Natürlich wird er die Rolle des Strategen dann nicht so stark ausfüllen können. Die Frage ist, ob man auch einen Sechser holen muss. Du kannst ja theoretisch mit, nicht nur theoretisch, du kannst mit Dahoud, du kannst mit Bellingham da spielen, könntest mit Emre Can da spielen. Klar wäre es nicht schlecht, noch so jemanden zu kriegen. Gerade die Sechserposition ist ja eine Schlüsselposition. Aber erstmal finde ich super, dass du mit Özcan jemanden geholt hast, der, glaube ich, dir etwas gibt, was du bisher nicht so hattest. Eben dieses giftige, gallige Dazwischengehen. So ein Kämpfer. Und ich glaube, da hat der BVB erstmal eine Lücke gefüllt. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie vielleicht noch einen guten Sechser finden. Aber die sind ja auch rar gesät.
Hier wird eine Meldung von uns zitiert aus dem Januar. Der BVB steht vor einer Verpflichtung von Ajax-Talent Prince Arning, Linksverteidiger. Der 17-Jährige war bereits in Dortmund und hat sich das Trainingsgelände angesehen. Im kommenden Sommer soll er zum BVB wechseln und ist vorerst für die U23 eingeplant. Und da wird gefragt, was ist mit ihm hier passiert?
Ja, nach unseren Informationen ist der BVB da weiterhin dran und hofft.
Aber nächste Saison geht die Saison doch wieder los. Nächste Woche geht natürlich die Saison los bei der U23.
Aber die U23 will auch noch den einen oder anderen verpflichten in den nächsten Tagen.
Ah ja.
Vielleicht ist er dabei. Es wäre gut. Also ich glaube, er ist auch ein guter. Hat in der Youth League auch super gespielt gegen den BVB. Ist halt noch ein junger Kerl, 18 Jahre. Aber so Linksverteidiger von Ajax, wo du perspektivisch, wir haben ja viel schon über die Linksverteidigerposition gesprochen in den letzten Jahren, in der letzten Saison. Wenn du da dir perspektivisch wieder einen ranziehen kannst.
Ist die Situation bei Mokoko? Seine Leistungen bei der U21 werden seine Ansprüche vermutlich bestärken und untermauern. Wäre im Fall eines Abgangs ein Nachrücken von Bradley Fink in die erste Mannschaft denkbar? Wahrscheinlich ja, wobei Fink, glaube ich, auch erstmal noch in der U23 schon in der U23 ein bisschen lernen soll. Terzic wird Mokoko schon in die Spur bringen. Meine Meinung.
Das hoffe ich auch. Also grundsätzlich glaube ich, dass der Trainerwechsel positiv für Mokoko ist. Die Frage ist, will er jetzt bleiben? Hans-Joachim Watzke hat gesagt, letztlich entscheidet das Mokoko selber. Er sei aber optimistisch, dass es eine ordentliche Chance gebe, dass Mokoko bleibt. Hat ja jetzt auch bei der U21 gut gespielt, 2 Tore gemacht gestern. Also er hatte wirklich ein schwieriges Jahr, aber angesichts dessen, dass Edin Terzic jetzt der neue Trainer ist, hoffe ich doch sehr, dass er sich für einen Verbleib entscheidet und er dann wieder zünden kann.
Und der ist ja auch immer noch sehr, sehr jung. Wir haben immer sehr hohe Erwartungen und man vergisst das sehr schnell. Und selbst wenn der jetzt nochmal nur ein Durchschnittsjahr spielt, ist der immer noch sehr, sehr jung und bringt sehr, sehr viel mit. Also geben wir ihm einfach noch ein bisschen Zeit.
Ich lese jetzt einen Tweet vor, der mir irgendwie in die Timeline gespült wurde. Dieser Tweet, weil ich jetzt die Sendung gleich beenden werde.
Ah, okay.
Wir sind durch mit den Hörerfragen. Dieser Tweet hat 6.373 Likes, wurde 393 Mal, jetzt ist es gestiegen, retweetet. Kommt von einer Frau, die Anna heißt. Hi Tobias, deine Freundin Mia hat dich mit deinem besten Freund betrogen. Habe ich eben in der Starbucks-Warteschlange gehört. Hoffe, dieser Tweet erreicht dich irgendwie. Viele Grüße. Bisschen Schabernack noch zum Abschluss. Rollosbuch.de, bist du schon drauf gewesen auf der Seite?
Nein. Oh, ja. Das muss ich natürlich, muss ich sofort machen, jetzt gleich.
Ja, sofort bestellen, meinst du?
Auch das.
Sehr gut.
Ich laufe gleich hier in die nächste Buchhandlung.
Und nein, in der Buchhandlung gibt's das nicht, damit das Geld direkt in meine Kasse fließt.
Okay.
Ja, gib doch da nicht noch was ab.
Für ein alter Raffzahn.
Es war aber auch scheiß viel Arbeit, das kann ich dir sagen.
Ja, das glaube ich dir.
Und die Druckerei hat mich mächtig im Stich gelassen.
Ja. Warum?
Sollte letzte Woche liefern, liefert nächste Woche. Toll, ne? Freut man sich.
Das ist Verleger. Süß.
Ihr geht aber bitte auf ruhrnachrichten.de/BVB. Und folgt @GebhardCedric, @SaschaStaat und @RNBVB. Nächste Woche gibt's noch eine reguläre Folge und dann, das ist aktuell der Plan, gibt's zwei Sonderausgaben, bevor wir dann durchstarten mit der neuen Saison und dann geht's ja direkt Schlag auf Schlag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in gut einer Stunde, 10 Minuten hier in dieser Folge und nächste Woche sehen wir uns dann und hören wir uns natürlich auch wieder. Tschüss.
Ciao.